Herzlich willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol. Herzlich willkommen zu einem Podcast von Dolomitenstadt, heute mit Gerhard Birkner am Mikrofon. Und mein heutiger Gast sitzt nicht bei uns in Lienz, sondern in Innsbruck. Er ist ein, würde ich mal sagen, prominenter Vertreter der akademischen Szene in Tirol. Ich begrüße sehr herzlich den Andreas Altmann, den Rektor des MCI, des Management Centers Innsbruck. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen, lieber Gerhard und liebe Hörerinnen und Hörer.
Andreas, es startet ja das MCI demnächst auch in Lienz mit mehreren Studiengängen. Die Bewerbungsfrist läuft schon. Wir haben einiges dazu auch schon geschrieben. Es wird noch Informationskampagnen geben dazu. Deswegen möchte ich eigentlich mit dir weniger über die Details in Lienz sprechen, als über das große Ganze. Mhm. Du bist ja nicht nur der Rektor des MCI, du bist der Spiritus-Rektor, der Gründer, der Erfinder, der Beweger in dieser Institution, auch ein begnadeter Botschafter, würde ich mal sagen. Und deswegen würde ich mit dir gerne ein bisschen über die DNA dieser akademischen Einrichtung reden. Wie hat alles begonnen am MCI? Du warst ja von der ersten Sekunde an dabei.
Ja, gut, dass du ansprichst das Thema Rektor oder Spiritus Rektor, weil da ist mir wichtig, dass man ein paar Dinge in den Kontext stellt. Der die Idee hatte und dieses Grundkonzept ursprünglich entworfen hat und auf die Beine gestellt hat, war der Manfred Gantner. Manfred Gantner war mein Doktorvater und ich war sein Assistent, habe bei ihm promoviert und er war aber neben seiner Rolle als Professor, war Manfred Gantner Baubeauftragter der SOWI-Fakultät in Innsbruck. Und im Zuge dieser SOWI-Fakultät war ein Zentrum für permanente Weiterbildung angedacht, das hat damals auch so geheißen, ZPW. Und irgendwie, nachdem der Manfred Gantner mit dem SOBI-Thema sehr viel zu tun hatte, ist diese Aufgabe punktuell schon zu mir gekommen. Ich war damals Mitglied im Projektteam. Manfred wurde dann Vizerektor und später Rektor. Und so wie es so läuft, nicht alles, was man im Nachhinein als Strategie erklären könnte, war auch so, sondern irgendwie wächst man in diese Aufgabe hinein beziehungsweise bekommt immer mehr übertragen. Und dann bin ich tatsächlich mit dieser Aufgabe betraut worden. Wir hatten damals ein Grundsatzpapier, das hat vorgesehen, man muss sich es vorstellen, insgesamt im Vollausbau, damals 6 Mitarbeiter. Und wir haben das war in eine GmbH, an der die Uni und das Bundesland und die Landeshauptstadt und die Sozialpartner Wirtschaft, Industrie, Arbeit beteiligt werden sollten. Das war gewissermaßen die Grundidee. Und ich war bei Manfred, wollte die wissenschaftliche Laufbahn einschlagen und habe mein Ziel war die Habilitation, war auch dort auf brauchbarem Weg. Und dann war das Ziel, wir schreiben die Geschäftsführung aus. Und nachdem ich das eigentlich weghaben wollte, nachdem ich da so sehr in dem Projekt involviert war, was die wissenschaftliche Laufbahn eigentlich belastet hatte, haben wir dann groß ausgeschriebene Geschäftsführung in der Neuen Zürcher, in der Frankfurter Allgemeinen, in der Süddeutsche, in der Presse, im Standard, im Economist, mit 150 Bewerbungen bekommen. Und wir haben aus der ganzen Welt, und es hat eine Kommission gegeben, wo hochrangig, für manche sagt der Fredmut Malik noch aus St. Gallen und Rudolf Machenschalk vom Plansee etc. Und ich war von jedem dieser Bewerber unfassbar beeindruckt. Ich war 31 oder 30 damals und die Kommission, die Jury hat eigentlich die bei den Hearings eher als naserümpfend betrachtet. Und irgendwann kam die Frage, ja, Entschuldigung, Herr Altmann, was ist denn mit Ihnen? Wir glauben, das wäre bei Ihnen in guten Händen. Für mich war das ein Schockerlebnis. weil wie mache ich es, wie sage ich es, dass ich das eigentlich nicht will? Und dann bin ich irgendwie in mich gegangen und ich habe mir gedacht, mein Gott, also ich bin echt mit mir gerungen. Und irgendwie haben wir gedacht, na, jetzt versuchst du es halt einfach. Und so ist das dann entstanden. Und um es dann vielleicht weiter zu treiben, wir haben es dann nicht nur die GmbH gegründet, was damals schon mit großem, wie soll ich sagen, Aufwand verbunden war, also politisch und die Überzeugungsarbeit, ob ich das wirklich brauche. Und dann ist der Gesetzgeber, weil ursprünglich war das ja nur für universitäre Weiterbildung frei finanzierte vorgesehen. Dann ist der Gesetzgeber gekommen und hat das Fachhochschulgesetz erlassen.
Das war so Mitte der 90er Jahre, oder?
Das Gesetz ist 94 gekommen, ja. Und wir hatten 94 da eigentlich diesen Trägerverein auf die Beine gestellt und diese Dinge. Und dann war die Frage, ob wir uns in dem Segment eigentlich überhaupt umtun sollten. Und für jene, die mit den Themen weniger vertraut sind, war die Frage dann, also nicht im Bund hat man gesagt, also beim Gesetzgeber, wir gründen nicht öffentliche Einrichtungen, bauen öffentliche Gebäude und schaffen öffentliche Dienstposten, sondern wir machen Ausschreibungen, wo man sich um Studiengänge bewerben kann. Und wir haben dann den Hut in den Ring geworfen, irgendwie frech wie Oscar, und tatsächlich den Zuschlag für einen Studiengang bekommen, gemeinsam mit der Universität eingereicht, der ein berufsbegleitender Wirtschaftsstudiengang war. Und es war dann tatsächlich so, dass nicht alle Freude damit gehabt haben, weil, naja, seitens der Universität war, dazu haben wir euch nicht gegründet. Also wir haben euch gegründet, dass ihr kurze Programme macht, die nicht zum Abschluss führen, oder Postgraduate, das war damals MBA, das es nicht gegeben hat, aber dass ihr eigene Studienangebote macht, da tretet sie ja in Konkurrenz zu uns. Und ähnlich haben die WIFIs und die BFIs, jeder hat sich da irgendwie berührt oder bedroht gesehen. Manche haben auch natürlich die Chance gesehen, um das auch klarzustellen. Und dann war die Frage, die hat dann 2 oder 3 Jahre zum Teil sogar gedauert, ob wir das einrichten dürften. Die Entscheidung war, und das war meine ganz tiefe Überzeugung, am Ende wird die Frage nicht sein, ob es in Tirol das geben würde oder nicht, sondern nur, wer es macht. Und wenn wir es machen, könnt ihr alle mitreden. Wenn es irgendein anderer macht, ginge das nicht. Und es war dann durchaus auch so, dass ich in Wien viele Kilometer gemacht habe und es aus Tirol bitte bis in die höchste Stellen im Land Tirol, in der Landesregierung, wie man dann später drauf kam, in Wien immer wieder auch geheißen hat, geschickt's den Trottel wieder heim, das wollen wir ja gar nicht. Ja? Das ist schon auch etwas, was man immer wieder erlebt, mit offenem Visier wird selten gekämpft, sondern es wird des Öfteren über Bande gespielt. Immerhin, wir haben es geschafft, in einer Naivität, in einer Überzeugung, in einer Leidenschaft, und am Ende ist es dann doch ganz gut geworden.
Das heißt aber, das MCI ist nach wie vor von der Typologie her eine Fachhochschule.
Gute Frage. Wir wurden gegründet als Zentrum für universitäre Weiterbildung, haben auch universitäre Masterstudiengänge, formal waren das Lehrgänge universitären Charakters eingerichtet. Dann haben wir Studiengänge nach Fachhochschulrecht eingerichtet. Und die Fachhochschulstudiengänge sind viel stärker gewachsen, weil immer wieder derartige Ausschreibungen da waren, die auch mit einer Grundfinanzierung des Bundes hinterlegt sind. Deswegen sind wir dort sehr stark gewachsen und das hat sich unfassbar schön entwickelt, erfolgreich. Aber wir haben nie den Antrag gestellt, eine Fachhochschule zu werden, aus mehreren Gründen. Zum einen Zentrum für universitäre Weiterbildung, zum zweiten Fachhochschulstudiengänge und zum dritten haben wir eine Marke gehabt, die sich unglaublich schnell, sehr positiv, auch international wahrgenommen entwickelt hat. Das heißt, Fachhochschule wird leider Gottes gerade auch im Kontext der Universitäten, jetzt hat sich ja wirklich sehr gut etabliert, aber damals als etwas Minderwertiges.
Oder ja, es hieß damals fast Hochschule.
Ja, nein, so ist es. Oder Fach ist schon eine Einschränkung, Schule ist eine Einschränkung. Mhm. Jetzt sage ich noch gar nicht, wie man Fachhochschule in Tirol ausspricht, mit einem gutturalen CH. Das heißt dann auf Amerikanisch, muss ich jetzt nicht wiederholen.
Alles klar.
So, also wir haben gesagt, nein, wir fahren, wir faktisch so alle, also alle in Österreich haben gesagt, wer ist Fachhochschule Graz, Steiermark, Vorarlberg? Wir haben gesagt, nein, wir fahren als Eigenmarke. Man hat einen höheren Erklärungsbedarf, was denn das sei, aber man wird nicht sofort in eine Ecke geschoben. Das hat sich im Nachhinein sehr, sehr wichtig herausgestellt, was dann damit dazu auch führt. Wir haben international dann, wenn es in die spätere Entwicklung ging, einen Ruf tatsächlich uns aufbauen können, wie also Ruf wie Donnerhall heißt, im Wissen, wo wir stehen und wo wir nicht stehen, aber dass die Berkeleys und die Yales und die Pepperdines und wie die Universitäten alle heißen, mit uns auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Das hat unter anderem damit zu tun, dass wir immer einen Sonderweg gegangen sind und gerade auch in der Markenführung. Wir haben bis heute den Antrag nicht eingebracht.
Wie würdest du dann, weil natürlich ist es tatsächlich eine Marketingfrage, nur um einen Kontext für die Zuhörerinnen und Zuhörer herzustellen. Das MCI ist in der Zwischenzeit ja, also seit den Anfängen mit 6 Mitarbeitern, ja mittlerweile 500 Mitarbeitende angewachsen, hat um die 1000 akademische Lehrer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und 3000 Studenten und ist international sehr, sehr spektakulär vernetzt auch mit über 200 Universitäten und akademischen Einrichtungen weltweit. Das definiert natürlich schon einmal irgendwie ein bisschen die Marke, würde ich sagen. Aber ein Markenkern ist ja meistens auch was Emotionales. Es gibt so eine Art emotionalen Mehrwert, der eigentlich eine Marke prägt. Ja. Was wäre denn das aus deiner Sicht beim MCI? Weil, um es noch abzurunden, natürlich hat die Uni Innsbruck 30.000 Studierende und existiert seit, keine Ahnung, Jahrhunderten. Ja. Natürlich gibt es die großen Schiffe, die großen akademischen Tanker im Gewässer, die natürlich auch hohe Reputation haben und auch öffentlichen Charakter haben. Und eben diese Fachhochschulen, die jetzt aber auch irgendwie sehr wild vor sich hin sprießen in kleinen und kleinsten Orten, sogar in Lienz oder Kufstein oder irgendwo, wo man früher nie einen Studenten gesucht hätte. Ja. Und was ist jetzt da? Was ist jetzt da das, was mich oder würde ich noch einmal beginnen, dazu bringen sollte, beim MCI anzudocken?
Der sogenannte Markenkern. Wir haben gesehen, dass sich das Thema Fachhochschulstudiengänge in Lehre, in Forschung, in vielen weiteren Dingen, Internationalisierung, von Produktsegment stärker entwickelt. Wir haben aber gesagt, Fachhochschule wollen wir nicht sein, auch in der Markenführung, im Übrigen auch nicht vom Produktportfolio. Wir gehen darüber hinaus. Universität können wir uns nicht nennen, wollen wir auch nicht, das wäre auch nicht das, was wir tun. Fachhochschule ähnlich, und wir haben dann gesagt, und das war dann echt ein Kunstgriff, zuerst in den eigenen Strategie-Meetings, wie wollen wir auftreten, wie sehen wir uns, wo wollen wir hin? Und dann hat ein Mitarbeiter, ich kann ihn auch nennen, während dieser Diskussionen, Peter Mirski, der von Anfang an dabei ist, gesagt, na, eigentlich sind wir unternehmerische Hochschule. Und dann ist hin und her gegangen, sind wir Unternehmen, das auch Hochschule ist oder Hochschule, das unternehmerisch ist. Wie auch immer, wir haben es geschafft, die Marke, das im Markenregister, unternehmerische Hochschule zu schützen, weltweit. Und das war unglaublich, dass uns das gelungen ist. Wir haben das über Markenbedeutung, dass wir das schon nachweisen konnten, Verkehrsgeltung nennt man das, weil die Frage ist, ob so etwas überhaupt schützensfähig wäre. Das hat gar nichts mit dem MCI zu tun, sondern ist der Begriff das schöne Haus schützbar?
Natürlich,
so. Ja. Und es ist uns gelungen.
Senf kann man nicht schützen.
Ja, genau, so ist es. Und es ist uns gelungen, die unternehmerische Hochschule zu schützen. Wir haben jetzt im sogenannten Produktportfolio oder akademischen Leistungsangebot akademische Weiterbildungen. Wir haben Fachhochschulstudiengänge. Wir sind sehr, sehr stark in das Thema Internationalität hineingegangen. Wir haben jetzt 320 Partneruniversitäten. Bin gestern am Abend aus Paris gekommen und fliege am Freitag in die USA. Der Punkt ist ja nicht nur die Anzahl der Partneruniversitäten, von dem hat niemand etwas, sondern wir haben das Konzept, dass jemand, der zu uns zum Studium kommt, sich an diesen 300 oder jetzt 320 Partneruniversitäten ein Auslandssemester oder ein Auslandsjahr suchen kann, das zur Gänze angerechnet wird. Das klingt super, wenn man immer sagt, man hat also Menschen irgendwo international unterwegs. Das ist mühsamste Kleinarbeit, Verträge ausverhandeln. Um ein Beispiel zu geben, wir haben eine Partneruni in Seoul, Korea, und da kriegt der, muss man ausverhandeln, welche Kurse da belegt werden können, dass die angerechnet werden, dass die stattfinden. Und dann hat ja die Person, die Studentin einen Heimflug am 30. Juni gebucht. Dann sagen die in Korea, aber wir haben uns überlegt, die Prüfung doch am 2. Juli stattfinden zu lassen. Und da merkt man, wie viel, Verzeihung, Kleinscheiß damit verbunden ist. Und unser Konzept ist, dass wir nicht also 20 MCI-Studenten oder Studentinnen nach Korea schicken, sondern maximal 2, 3, weil sonst klüngeln die. Und damit ist das ein hoher Aufwand. Also, und das ist ein kleines Beispiel. Jetzt haben wir da die Internationalisierung sehr stark dazu genommen. Dann haben wir das Startup-Thema dazu genommen. Aber jetzt rede ich wahrschelich zu lang. Aber ich habe einfach versucht, das zu füllen.
Es ist ganz spannend, weil ich muss ehrlich sagen, also bevor das MCI quasi in der Nachfolge der UMIT in Lienz auf den Plan getreten ist, ja, habe ich persönlich das Gefühl gehabt, naja, die unternehmerische Hochschule, MCI, Management, da, wenn einer Manager werden will, dann geht er halt ans MCI, aber was ist das schon? Was ist ein Manager? Ja. Und ich habe dann erst in eurer ersten Infoveranstaltung vor Ort, warst du ja auch da, mal so irgendwie eine Idee kriegt, wie die Bandbreite ist. Und dann gab es ja diese Einladung auch nach Innsbruck, da war ich auch dabei und hatte dann auch nach dem Abendessen damals am nächsten Tag eine Führung durch die diversen Etagen und Hallen des MCI. Und ich war eigentlich am meisten verblüfft, zum Beispiel von der sehr hohen Technikaffinität. Also nicht einfach nur da ein bisschen Manager oder, keine Ahnung, so Tourismusmanager oder irgend sowas, sondern da war viel Technik, sehr viel Technik zu sehen, angewandte Forschung, wenn man so will, hochspannend vorgetragen im Übrigen. Also uns hat das eigentlich sehr gut gefallen. Wir sind da in diversen Katakomben herum gegeistert und da waren Labors mit Studentinnen und also es war schon sehr vielschichtig. Ja. Und wenn man sich dann auch anschaut, was in Lienz geplant ist, das sind ja doch vier verschiedene Richtungen, die teilweise sehr unterschiedlich sind. Und das ist jetzt quasi die horizontale Gliederung und dann gibt es auch vertikal natürlich alle diese Aspekte von Flexibilität in der Wahl des Studienortes und der Ausprägung der eigenen studentischen Laufbahn. Ja. Und das hat schon eine gewisse Komplexität. Das ist nicht dasselbe wie Jus-Studieren in Salzburg. Man sagt, aha, ja, Jus-Studieren in Salzburg, zack, weiß ich alles. Oder Medizin in Graz. Ja. Und das macht das MCI einerseits spannend, finde ich. Andererseits aber auch oft ein bisschen schwer fassbar.
Fassbar, ja.
Und dann hat man gesagt, es ist irgendwie so eine Art Super-Wifi mit einfach bessere Abschlüsse oder was gibt es da nicht noch alles. Ja. Und das bringt mich auch ein bisschen zu dem Thema Dynamik generell. Du bist ein echter Dynamo und jetzt hat das schon eine ziemliche Ausdehnung und möchte sich noch weiter ausdehnen. Ja. Und Da hätte ich jetzt zwei Fragen. Das eine ist, wo ist da sozusagen noch die Grenze der Übersichtlichkeit? Ja, natürlich gibt es den Kern unternehmerische Hochschule, angewandte Forschung, hoher Anteil an Internationalität. Und wo ist die physische Grenze sozusagen, die ja mittlerweile auch von der Politik gezogen wird, wenn man so will. Wie siehst du das? Wie, wuchert das noch weiter oder komprimiert sich das?
Vielleicht noch ganz kurz zu dieser Forschung oder diesen Laboren, die du gesehen hast bei uns, und zum Technikteil. Der Technikteil ist mittlerweile, der ist in den letzten Jahren mit Abstand bei uns am meisten gewachsen. Der Ursprungsauftrag war im Bereich Wirtschaftswissenschaften und Management. Und darum MCI Management Center. Dann, als wir erste Technikstudiengänge dazu gebracht haben, wurde dann eben drum unternehmerische Hochschule ist auch deswegen breiter, weil es keine Disziplinenverengung hat. MCI hat sich aber so weit eingeführt, dass viele noch Management Center sagen, und das ist auch absolut okay. Jetzt haben wir vielleicht in der Forschung, wir haben ja neben uns, du hast es angesprochen, eine Uni Innsbruck, die sehr etabliert ist, Nobelpreisträger hervorbringt, also fantastische Entwicklung genommen hat. Eine Universität bei aller Gefahr der Verkürzung natürlich, die da aus Zeitgründen irgendwie im Raum steht. Eine Universität hat in der Forschung im Wesentlichen als Adressaten die Scientific Community. Das sind also andere Wissenschaftler, die deren Publikationen lesen und auf Konferenzen und so weiter das diskutieren und das weiterbringen. Unsere Forschung ist im Wesentlichen für Industrie, für KMU, für Unternehmen da. Verfahren entwickeln, verbessern, neue hervorbringen. Verfahren, Technologien, Produkte, Geschäftsmodelle.
Es ist auch, wenn ich kurz dazwischen fragen darf, das ist natürlich auch so eine Art Trichter, nicht? Also die große Wissenschaft, wenn man so will, die wissenschaftliche Community ist natürlich auch massiv in der Grundlagenforschung und setzt sozusagen den Humus einmal auf dem dann irgendwie was wachsen kann. Und ihr seid eigentlich die da teilweise nicht nur ernten, sondern dann auch Produkte draus machen an der Schnittstelle zur konkreten Anwendung.
Ja, die Übersetzer, wir sind die Brücke. Ja. Mhm. Jetzt, um der Universität die Ehre dort zu erweisen, sie macht das auch, aber der Schwerpunkt, an dem sie auch gemessen wird in Rankings und so weiter, sind Publikationen, Zitierungen und so weiter, woran wir gemessen werden und wofür unsere Forschung auch finanziert wird, sind derartige Dinge der Übersetzung, der Anwendung, der Lösungen, wenn man so will, nicht Erkenntnisgewinn im engeren, sondern Lösungen aus dem Erkenntnisgewinn zu bauen. Beide Einrichtungen haben beides, auch wir publizieren, aber das ist bei uns nicht im Vordergrund. Also so wie im Fußball Standbein und Spielbein, wo liegt das Gewicht drauf? Und das ist gewissermaßen für uns extrem wichtig, und die Technik ist gewachsen, und jetzt kommen wir zu der Frage, naja, wo führt denn das hin und wo sind dann die Wachstumsgrenzen und solche Themen? Dass wir einen neuen Campus brauchen, wenn man bei dem Thema des Wachstums bleibt, ist offenkundig, auch wenn das jetzt politisch oder aus finanziellen Gründen einfach schwierig geworden ist. Wo ich aber vehement dagegen ankämpfen muss, ist das verbreitete, jetzt auch politisch und medial verbreitete Narrativ, nennt man es heute, ein Storytelling, dass ein MCI Numerus Clausus Flüchtlinge hätte, nur für Deutsche da wäre und in Wahrheit eigentlich für den Standort keine Bedeutung hätte. Ganz im Gegenteil. Wenn eine Einrichtung für den Standort Bedeutung hat, ist es genau dieses Konzept, nämlich berufsbegleitend weiterzubilden, wo man Studierende am Standort hält. Dann über jene, die von auswärts kommen, über die 1000 Lehrenden, du hast das akademisch Lehrende, glaube ich, genannt, also bei uns der Begriff heißt Lektorinnen und Lektoren oder Lehrbeauftragte, die wir aus der Industrie, aus dem Consulting, aus den Firmen holen, die bringen ihre Projekte ein, die bringen ihre Bachelor- und Masterarbeiten ein und die rekrutieren direkt am Campus damit auch jene, die von auswärts kommen, da bleiben. Dann die Masterarbeiten und die Bachelorarbeiten, die sich mit betrieblichen Themen befassen, abgesehen davon, dass bei uns Studienbeiträge zu bezahlen sind und vieles Ähnliche mehr. Mhm. Wir können auch zeigen, dass die Menschen, die zu uns zum Studium kommen, die handverlesen sind, die wir uns anschauen in ein Aufnahmeverfahren, dass die Anzahl derer, die relativ, also in Prozenten gesehen, aus dem Ausland kommt, nicht höher ist als an der Universität, dass sie aber leichter da bleiben und noch Studienbeiträge zahlen und noch dazu mit der Wirtschaft verflochten sind.
Na, es ist ja eine insofern extrem polemische Konnotierung da, weil man natürlich ja sagen muss, mal ganz generell, was soll das? Ja? Wir leben in einer globalisierten, vernetzten Gesellschaft, die grosso modo schon bunt ist. Ja? Also das kann man nicht wegdiskutieren. Und so Banalitäten wie diese Numerus Clausus-Theorie, die ja auch die Mediziner zum Beispiel immer wieder einmal betrifft, das ist halt irgendwie immer eine Frage der Perspektive. Ja. Es ist so, wie der von dir zitierte Student in Seoul, der, lass man ein Tiroler sein, ja, dort was lernt, so ist natürlich auch der Studierende aus Seoul, ja, der in Tirol was lernt, ja, kein Numerus Clausus Flüchtling, sondern einfach ein junger Mensch, der um die Welt zieht, um irgendeine persönliche Perspektive zu realisieren oder etwas Sinnvolles zu machen. Ja. Und die Chance zu bieten, als solches, kann ja nie in so einer kleinlichen, wie viel bayerische Totalversager versuchen am MCI noch zu irgendeinem Zettel zu kommen, der sie irgendwie weiterbringt. Das ist, glaube ich, auch erlebbar im Alltag der Einrichtung, ja, dass das nicht so ist. Ja.
Es wäre billig, einfach billig. Und ich habe einmal vor vielen Jahren, als wir noch kleiner waren, ein hochrangiger Politiker, bei dem ich zum Vorstellungsgespräch war und von dem ich eigentlich was wollte, Unterstützung und Überzeugung. Und die erste Frage, da bin ich noch nicht gesessen, habe die Hand vom Christ, die sagen, noch in der Hand gehabt und war die erste Frage, sag, wie viel hast du Nicht-Tiroler bei dir? Haben wir gedacht, um Gottes Willen, du gehst ins Fußballspiel hinein mit 5-0 Rückstand. Mhm. Und dann hat mich, weil ich im Bauernhof aufgewachsen bin, hat mir irgendwie, Gott sei Dank, die Eingebung oder das Schlitzohr also geholfen und hat mir geholfen. Und ich habe gesagt, weißt, man würde sich an Tirolern versündigen, wenn man sie unter Tirolern studieren ließe. Und bei Österreichern ist es das Gleiche. Und bei uns werden sie, wenn man an einer Hochschule studiert, wo soll man sich auf internationale Themen vorbereiten, mit international bewegen lernen, mit internationalen Netzwerken und Beziehungen aufbauen und dann sein Leben international, gerade auch hier am Standort, bewegen können. Und dann wurde mein Gegenüber sprachlos, aber genau das ist die Aussage, die ich auch heute treffe. Man würde sich versündigen am Standort, wenn man hier nur zwischen Ötztal und, ich weiß nicht, Kufstein oder Reutte und Kufstein tätig wäre.
Also ich sehe ja, wenn überhaupt, an dieser Positionierung eher ein anderes Thema, nicht ganz unspannend von der wissenschaftlichen Ethik her jetzt sozusagen, durch eure sehr starke Anwendungsorientierung. Also wir sind da durch die Heiligen Hallen marschiert und dann hat er uns erklärt, da schaut's her, da haben wir was, das braucht eine wichtige Tiroler Firma, also die Reflektoren herstellt aus Kristallen und so weiter. Und da ist ja dann immer, das riecht ja dann immer gleich ein bisschen so nach Auftragsforschung. Ja. Es gibt auch den berühmten Silla heißt er, glaube ich, euer Tourismus, ich habe den selber gehört, ich bin ein bisschen ein Tourismus-Skeptiker, muss ich dazu sagen, darf ich in meinem eigenen Medium sagen, und da wird er so erklärt, was sich da abspielen wird in den nächsten Jahrzehnten und so weiter. Dann hat man das Gefühl, naja, dass der die Studie so ansetzt, die, keine Ahnung, von der Holding beauftragt wird oder so irgendwas, ja, Also wenn, dann würde ich persönlich eher die Frage stellen, wie weit darf sozusagen akademische Anwendungsorientierung gehen oder Auftrags- oder konkrete Forschung gehen. Und aus dem leitet sich eigentlich auch die lustige Frage ab, wird es gezahlt und wenn ja, von wem? Mhm. Weil daraus müsste man dann sozusagen weiter deklinieren, wer zahlt die neue Uni? Ja.
Vielleicht zum Thema Auftragsforschung oder Drittmittelforschung, das ist was ganz Wichtiges und auch, weil der Name genannt wurde. Man kann bei uns Studien, man kann Forschungen, wir haben für eine ganze Reihe von Unternehmen auch Patente entwickelt. Also will heißen, könnt ihr uns eine Lösung für etwas bauen? Mhm. Könnt ihr uns ein Verfahren durchleuchten? Könnt ihr uns das validieren? Kann das stimmen oder nicht? Das ist aus meiner Sicht absolut kein, nicht nur kein Vergehen, sondern hat ganz im Gegenteil einen ganz, ganz hohen Wert. Was man aber nicht bestellen kann, ist ein Ergebnis, das den Tatsachen, den wissenschaftlichen Grundsätzen widersprechen würde. Und jetzt im Tourismus, ich bin auch durchaus überzeugt davon, dass Tirol dem Tourismus einen ganz, ganz hohen Anteil an seiner Erfolgsgeschichte zu verdanken hat. Gleichzeitig, und dass wir alles tun müssen, um den weiterzuentwickeln und erfolgreich zu halten. Gleichzeitig nimmt man nur das Beispiel der Schweiz, hat die Schweiz geschafft, es zum weltweiten Pharma-Standort und Technologiestandort und KI-Standort und Finanzstandort und weiter zu werden, wo die Wertschöpfung eine sehr hohe ist, wo man ganze Jahresarbeitsplätze hat und ähnliches mehr. Und ich bin tief überzeugt, dass die beiden Segmente nicht im Widerspruch zueinander stehen. Um so ein kleines Beispiel zu geben, ich darf immer wieder, jetzt wo ich da in die USA fliege, das nicht vergnügungssteuerpflichtig, weil ich gehe nach dem Nachtflug gleich in mein Meeting und fliege nicht Business. Aber der Punkt ist, wenn ich sonst dorthin fahre, zwei Wochen später, dann kostet das Hotel 150 Euro oder 120 Dollar oder 200 oder 80. Während der Woche, wo der große Kongress ist, kostet es das Dreifache. Heißt, wenn man es schafft, ob das die Mädels oder die Tourists in Lienz oder die DMs oder wer immer in der Industrie, in der Technologie, Wissenschaft mit Tourismus und ideal oder verknüpft miteinander zu sehen, dann tragen beide zum Mehrwert bei. Und all das, was bei uns jetzt vielleicht noch zur wissenschaftlichen Ethik oder Qualität publiziert wird oder geforscht wird, hat sich diesen Anforderungen zu stellen. Weil da wird man ja zerrissen, wenn man etwas getan hätte, was also nicht den wissenschaftlichen Grundsätzen folgt. Dass man auch im wissenschaftlichen, gerade im sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen, bei Technik ist leichter. Ja, selbst da passieren, sagen wir, Dinge, die man unterschiedlich sehen kann. Jetzt brauche ich gar nicht bis in die Quantenphysik.
Aber es muss funktionieren, ist ja, klar.
Genau. Ja. Aber da gibt es meistens sowas wie Grundsätze, die überprüfbar sind. Ja. Das ist in den Wirtschaftswissenschaften schon schwieriger und in den Sozialwissenschaften noch schwieriger. Aber dass das, was publiziert wird oder was bekannt gegeben wird, diesen Grundsätzen zu folgen hat, das ist evident und das ist für uns auch enorm wichtig, weil wir, du hast das schon angesprochen, oder immer wieder kommt es ja auch zum Ausdruck ganz allgemein, wenn man einen höheren Erklärungsbedarf, ob jemand weiß, ob die Uni Osaka oder Tomsk hinterm Ural oder in Hyderabad eine gute Uni ist, aber die Menschen haben eine Vorstellung, es ist eine Uni. MC kennt man nicht. Aha, da schaut man ganz besonders genau hin und ist natürlich auch mit der Kritik besonders gerne dabei. Und deswegen ist für uns dieses, dass wir ja keinen Fehler machen oder uns angreifbar machen, vielleicht noch einmal wichtiger als für jemand anderen. Dass wir, um das vielleicht auch zu sagen, alle Bälle gleichzeitig in der Luft haben, ja, und nicht so tun sollten, als hätten wir, wären wir jetzt die großen Heroen. Das ist für uns selbstverständlich. Mein ganz wichtiges Credo bei uns im Haus ist immer wieder auch, bitte mit den Beinen am Boden bleiben. Wir werden eh oft genug nach unten gedrückt, so ist es eh nicht, aber nicht die Sinne. Also diese Schuhspitzen und Bretter vorm Kopf und Verengung und wer wir gar sind in Tirol und wer wir gar wären und diese zum Teil überzogene Anmaßung, wo uns links und rechts nicht nur die Chinesinnen und Chinesen, sondern rundum mittlerweile die Italiener und ich weiß nicht, was jeder um die Ohren fährt, Also dort zu sagen, bitte mit Demut, mit Bescheidenheit das zu tun. Wir haben selber in der Hand und den Standort und das, was wir uns unser Leben, vielleicht kommen wir da auch zu den jungen Menschen dann, in die Hand zu nehmen, das mit Begeisterung. Man kann sehr, sehr viel weiterkommen mit Mut und Innovation und dass man sich was traut, aber bitte nicht so zu tun, als hätten wir es alle geschafft. Da wäre ich ganz nervös und unrund.
Jetzt ist aber trotzdem so, ich muss es kurz ansprechen, weil es eigentlich ein riesiges politisches Thema ist und du dich ja auch nach längerem Überlegen vermutlich kraftvoll dazu geäußert hast, dann am Ende des Tages, am 13. Dezember. Ich weiß das deshalb so genau, weil ich eine Geschichte gemacht habe und da ist mir aufgefallen, dass am 13. Dezember vor 3 Jahren du die Good News sozusagen verkündet hast mit dem Architektenwettbewerb MCI und jetzt haben wir's und jetzt sind wir's und jetzt wissen wir, wo es lang geht und exakt auf den Tag, fast, also eigentlich auf den Tag genau, 3 Jahre später hat der Landeshauptmann zumindest für uns als Medienvertreter wahrnehmbar an diesem Tag die Reißleine gezogen und gesagt, nein, wir machen es nicht. Wie hast du erfahren, dass es jetzt ein kategorisches Nein gibt zum Neubau MCI?
Dass der Neubau auf der Kippe steht, war immer wieder.
Ist klar.
Ja klar, aus finanziellen Gründen und aus Überlegungen, wo dann immer wieder auch das Vergaberecht oder ob denn nun das Totalunternehmermodell, das ja im Raum stand, das aus meiner Sicht von Anfang an das Falsche war, das ja auch heftig kritisiert worden war und dass uns und überhaupt ein Schritt zurück, die Absage des ersten Siegerprojekts, das in jeder Beziehung überzeugend war, nämlich architektonisch, städtebaulich, von der Funktionalität und wirtschaftlich. Und dass alles getan wurde damals, um dieses Projekt umzubringen. Und die Argumente, die damals verwendet wurden, aus meiner Sicht sehr weitgehend oder zur Gänze an den Haaren herbeigezogen waren und es dann zu einer, aus meiner Sicht, fragwürdigen Neuerschreibung gekommen ist, die einem etwas eigenartigen Modell gefolgt ist, das ja auch von vielen hinterfragt und kritisiert wurde.
Vor allem auch von Architekten. Das ist dieses wettbewerbliche Verfahren ist eigentlich
ein wettbewerblicher Dialog, hat man es genannt, ja, der beides nicht war, weder Wettbewerb noch Dialog, sondern eigentlich, wie man dann später schmerzvoll sich bestätigt gefühlt hat, weder Wettbewerb noch Dialog, sondern das ganz genaue Gegenteil. Wie auch immer, wir sind nicht der Bauherr, das Geld kommt von anderer Seite. Am Ende muss man solche Entscheidungen politisch akzeptieren. Jedenfalls hat es zu etwas geführt, dass das Neubauprojekt deutlich teurer wurde und deutlich kleiner. Und die sich dagegen gewehrt haben, weil wir die Dinge auch nicht nachvollziehen konnten, nicht, weil wir gerne bauen würden und nicht, weil wir einen Prunkbau, den es überhaupt nie gegeben hat, das war immer ein Funktionsbau, immer ein Zweckbau, genauso wie das Agnes-Heller-Haus oder jetzt das Haus der Physik, das dort kommen soll oder ich bin international unterwegs. Ich sehe auch Prunkbauten. Das gibt es im arabischen Raum, im Middle East, das gibt es dort oder da in Singapur. Selbst dazu könnte man sagen, die bauen Leuchttürme. Weil ein Guggenheim-Museum in Bilbao hat damit auch eine Wirkung entfaltet. Aber so weit gehe ich gar nicht. Jedenfalls ist es aus unserer Sicht um 20 oder 30% zu teuer gewesen, weil wir können auch rechnen, haben Gutachten eingeholt und am Ende auch noch ist ein Stockwerk herausgestrichen worden, wo nicht nur zu klein, sondern was auch nicht funktioniert hätte. Das ist der Punkt. Es hätte nicht funktioniert. Und zu etwas, was nicht funktioniert und dennoch einen Haufen Geld kostet, darf man nicht Ja sagen. Und wir wurden aber dann von den Projektbetreibern, und das ist weit in die Politik hineingetragen worden, dämonisiert. so kompliziert. Wir hätten es abgesagt, wir könnten nicht genug kriegen. Was ein völliger, es gibt einen Bundeskanzler, der hat einmal gesagt, Holler, was ein völliger Holler war, was überhaupt nie gestimmt hat. Aber es ist natürlich, das Projekt ist damit irgendwie in eine heiße Kartoffelphase eigentlich ist es irgendwie nicht mehr so ganz politisch positiv argumentierbar. In der Zwischenzeit ist das Thema das Budget. Also wir brauchen
nicht noch. Jetzt gibt es kein Geld mehr, ja.
Es gibt kein Geld. Ich brauche nicht sagen, was diese Abschaffung oder weitgehende Abschaffung der kalten Progression, die in dem Land Tirol 150 Millionen Euro im Jahr kostet, dass die Sozialausgaben steigen, dass die Auflagen, die aus der Bürokratie kommen, steigen. Und am Ende hat es dann in den letzten Wochen vor dieser Entscheidung immer wieder Gespräche gegeben. Und meine Aussage war auch, ich habe mich schon geoutet, im Penner Bauernhof aufgewachsen. Für uns waren 10 Groschen und der berühmte Schilling. Da ist auf alles geschaut worden und ich weiß, was Geld heißt. Erst recht, was öffentliches Geld heißt. Aber die Frage war, weil gibt man jetzt Geld in private Standorte, um die von privaten Immobilieninvestoren, um deren zum Teil marode Immobilien herzurichten, oder sagt man, wir versuchen die Finanzierungslasten auf lange Frist zu verteilen, was eine BIG, eine Bundesimmobiliengesellschaft, die hätte es finanziert, hätte es gebaut, hätte es vermietet und man wäre über die BIG auch aus der Baukostenablöse, die zu zahlen wäre, mit hoher Wahrscheinlichkeit herausgekommen. Jedenfalls war sie gesprächsbereit dazu, wenn sie selbst etwas dort machen würde. Wie auch immer, ich bin dann informiert worden, dass das abgesagt wird, was für uns natürlich eine unfassbare Zäsur bedeutet. Und aus meiner Sicht, was immer wieder heißt, nur das MCI, nein, die Zäsur ist für den Standort. Man muss sich vorstellen, ich meine, ich brauche jetzt nicht zu Durst schauen, aber der Chef von Durst ist ein MCI-Alumnus. Mhm. Ja, der ich brauche nicht zu Single Use Support schauen, die eine Bewertung von 600 Millionen haben. Ist aus dem MCI herausgegründet worden, am Standort Tirol. Ich brauche nicht zu Spiegeltech schauen, deren Gründer vom MCI kommen. Ich brauche nicht rundum, was wir da bewegen. Darum aus meiner Sicht versündigt man sich am Standort, wenn man das nicht langfristig im Auge behält. Jetzt haben wir die budgetären Engpässe. Ich kann politische Entscheidungen, es gehört mir nichts am MCI, obwohl ich mehr arbeiten würde, wie wenn es mir gehören würde. Weil sonst könnte ich einmal sagen, jetzt gehört mir was, jetzt kannst du dich etwas zurück, hast eh einen Haufen Geld verdient, jetzt kannst du dich zurücksetzen. Aus meiner Sicht ist es schade für den Standort. Was wir jetzt versuchen im Zusammenwirken mit der Politik, ist die Situation zu evaluieren, zu sagen, was kann man mit der jetzigen Gemengelage machen, und am Ende habe ich Entscheidungen zu akzeptieren und dann ist auch die Frage, ob ich dabei bleibe oder das MCI verlasse, um das auch in aller Klarheit dazu sagen. Mein Herz schlägt da, meine Frau will nicht weg, aber irgendwo muss man auch sagen, die Frage ist, ob 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aufeinander sitzen, die zum Teil jetzt einfach immer nur durchgehalten haben, weil sie gesagt haben,
es wird irgendwann besser. Wird
ja, ja ohnehin, wir zwicken wieder die Popacken zusammen, aber das ist und bei den Studierenden ist es ähnlich. Wir alle tun das Beste, um das zusammenzuhalten, weil von Wirbel oder Aufruhr niemand was hat. Aber irgendwann muss man aufpassen, dass einem nicht entgleitet. Wir tun das Beste, aber wie gesagt, der Punkt wäre, dieses MCI hat unglaubliches Wachstumspotenzial. Und ich bin jetzt 62 und weiß, dass ein Neubau, wenn er denn kommt, ja ohnehin nicht mehr in meine aktive Phase fallen wird oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Drum ist auch die Zuschreibung, der Altmann würde sich da seinen Prunkbau errichten wollen. Weder hätte es mir je gehört, noch ist es jetzt, fällt es mit hoher Wahrscheinlichkeit in meine Phase, aber aus meiner Sicht ist dieses MCI überhaupt erst ganz am Anfang von der Leistungsfähigkeit und von der Bedeutung für Tirol und für den Standort. Vielleicht der Vergleich: St. Gallen ist, Verzeihung, wenn man mir, wenn ich mir jetzt nicht eine Klage einhole, aber ein Kuhdorf gegen Innsbruck ist im Wesentlichen von der Anbindung, von der internationalen Bekanntheit und so weiter deutlich, sagen wir, hätte Innsbruck seine Vorteile und Tirol. Aber St. Gallen ist der große Uni-Standort und hat einen Ruf wie Donnerhall. Und diesen Gedanken, wo führt man ein Land hin und nicht dauernd, wo kommt man her, der sollte der leitende Gedanke sein. Für den wollen wir uns einsetzen, wie immer jetzt diese Lösung im Detail ausschaut, aber sich Applaus politischen einzuholen, indem man sagt, eigentlich Gott sei Dank hat man jetzt da drauf gehaut, weil es eh niemand brauche. Also das ist aus meiner Sicht eine völlige Fehlwahrnehmung.
Da ist natürlich dann, auch wenn es nur ein kleines Trostpflaster ist, die Entwicklung in Lienz eigentlich recht positiv, weil dort wird das MCI, sage ich mal, auch architektonisch sehr ansprechenden und funktional gut funktionierenden Bau beziehen. Im Gefolge eben jetzt der UMIT, die da krachend gescheitert ist, muss man sagen, aus Gründen, die wir zwar da nicht abhandeln brauchen. Was mich aber schon interessiert, das ist, ihr macht das ja nicht aus Jux und Dollerei und vielleicht auch nicht nur, weil es sicher auch politische Zurufe gab, könnt ihr da nicht irgendwas machen. An dem, es war ja doch sehr verkorkst auch die Situation. Ich bin so als Beobachter von außen recht zuversichtlich, dass ihr das schaffen werdet. Wie ist deine Einschätzung jetzt für den Standort Lienz, um es quasi abzurunden dann? Was siehst du für Qualität hier vor Ort in Osttirol? Und wie glaubst du, dass diese Qualität auch überspringen könnte auf die Kundinnen und Kunden, nämlich auf die Studentinnen und Studenten, um die es ja am Ende des Tages immer geht? Ja, also wo kann sich Lienz hin entwickeln?
Vielleicht eine wichtige Bemerkung, weil du es ja auch angesprochen hast und in jedem Kopf wahrscheinlich umgeistert sind wir dazu gezwungen worden. Nein, das muss ich nicht nur sagen, wir wären für so etwas nicht zu haben. Wir haben immer gesagt, das hat mit Lienz gar nichts zu tun, sondern wenn wir uns in den Dienst einer Aufgabe stellen, dann dürfen wir es nur tun, wenn wir das Gefühl haben, es ist etwas Richtiges. Und es kann auch funktionieren oder es kann wenigstens funktionieren können, ja, auch wenn es ein Risiko ist. Und wir sind dort mehrfach gebeten worden, im Übrigen schon darüber nachzudenken, ob wir uns für Lienz etwas einfallen lassen können. Im Übrigen war das bereits bevor die UMIT dann nach Lienz geholt wurde, haben wir gesagt, wir haben uns damals nicht gerissen, könnt ihr euch zu Lienz etwas einfallen lassen, und haben im Übrigen damals schon ein ähnliches Modell vorgeschlagen wie jetzt. Und das war eigentlich, wir haben uns auch damals nicht gerissen drum, wir waren im Grunde irgendwie erleichtert, wenn es nicht kommt. Ja, aber wir hätten uns mit voller Energie damals hineingeworfen, und weil es also kein Selbstläufer ist und weil wir mit weniger Aufwand woanders was Größeres und mit höherer Erfolgsaussicht machen können. Aber dann kam halt einfach das Thema UMIT. Sie machen dort eine große Universität und also mit viel Getöse und viel Geld. Und dann war auf einmal dieses kleinere, bescheidenere, organisch, generisch wachsende MC-Konzept nicht mehr opportun. So denkt halt Politik. Und ist halt dann, hat die Entwicklung genommen, die es genommen hat. Jetzt zu dem, wir wurden dann eingeladen, ob wir nicht noch einmal bereit wären nachzudenken. Wir haben in der Zwischenzeit, sind wir in der Technik weiter gewachsen. Aber der Gedanke ist noch immer ein sehr ähnlicher. Wir haben gesagt, ein Studium, ein noch dazu sehr spezialisiertes, zur Gänze in Osttirol anzubieten, das kann nur scheitern, nicht nur aufgrund der Erfahrungen, sondern auch, das hätten wir auch sonst schon so gesehen gehabt. Also wenn wir bleiben wir bei 4 Studiengänge das erste Jahr zur Gänze anbieten und dann die Anschlussfähigkeit an Innsbruck sicherstellen und 2 dieser 4 sogar berufsbegleitend aus Lienz oder Vollzeit, also Vollzeit nach Innsbruck wechseln oder berufsbegleitend weiter zu studieren. Aber selbst die sogenannten Vollzeitstudiengänge über Berufspraktika, über Bachelor-, Masterarbeiten, über Projekte und so weiter in Lienz eine starke Anbindung haben, dann glauben wir, dass das funktionieren kann oder können könnte. Und das Ziel ist, dass wir junge Menschen, die sonst entweder kein Studium in Angriff nehmen würden, weil sie weg müssten. Oder jene, die sagen, ich will ein Studium, die aber dann automatisch an die TU Graz oder nach Wien oder noch wo an die TU München oder sonst wo hingehen würden. Dass man ihnen eine Anbindung bietet. Dass jene, die berufsbegleitend sonst überhaupt studieren würden, dass wir jenen eine Möglichkeit bieten, sich jetzt einmal hineinzutauchen, hineinzulassen, hineinzubeginnen in ein derartiges Studium. Dann nach dem ersten Jahr oder im Zuge des ersten Jahres draufzukommen, welche der vier Studienrichtungen, weil wir haben ein gemeinsames erstes Jahr geschaffen. Das ist für uns akkreditierungsmäßig vom Aufwand und vom Bespielen nicht trivial. Aber ein gemeinsames Studienjahr, das dann anschlussfähig an vier Studienrichtungen bei uns ist, dass man dann draufkommt, für mich ist doch die Verfahrens- und Umwelttechnik das Interessantere als die Mechatronik oder die Medizintechnik oder Wirtschaftsingenieurwesen. Also, dass ich dann weitergehen kann oder auch aussetzen kann. Und es ist im Übrigen auch niemand daran gezwungen, selbst wenn jemand weiter studieren will, das nur am MCI machen zu müssen. Man kann natürlich mit dem auch zu anderen Unis gehen und sagen, ist das bei euch anschlussfähig? Bei uns ist es halt im Detail so gestaltet, dass es garantiert ins zweite Jahr. Woanders kann sein, dass man halt Dinge nachmachen muss oder ergänzend beibringen muss, aber auch die Möglichkeit besteht. Und das ist uns ganz wichtig und vor allem mit den Unternehmen sehr eng zu arbeiten. Darum glaube ich, dass es für den Standort Lienz, der sich im Übrigen oder Osttirol zu einem sehr, sehr beeindruckenden, aus
absolut
meiner Sicht wirklich fantastischen
Industriestandort. Das Image hinkt noch etwas hinterher. Das Image ist rustikaler als die Realität. Und vor dem Hintergrund passt es eigentlich ganz gut zusammen. Ja.
Ist ein Technologiestandort geworden.
Absolut. Ja.
Und der soll es auch damit weiter werden. Mhm. Und dort hat man viele junge Menschen auch. Also jetzt gerade, wo sonst der Wettbewerb und die besten Köpfe. Dort gibt es die besten Köpfe, die aber vielleicht sonst nicht dran denken würden, aber die man damit gewissermaßen in eine Laufbahn der weiteren Entwicklung führen könnte.
Jetzt ist es ja so, ich habe ja schon mehrere Plädoyers von dir gehört in Richtung der Studierenden. So können wir es quasi abschließen und abrunden. Wer ist der Typ oder wer ist die junge Frau? Wer ist der Student oder die potenzielle Studentin, zu dem du sagen würdest, entscheide dich für uns? Jemand, weil jetzt haben wir Ende Jänner, die Schulen haben noch ein schönes Semester vor sich, danach kommt der Sommer und im Herbst, was machen wir da? Ja. Den Gedanken haben die jungen Menschen, die auf die Matura zusteuern, den Gedanken haben deren Eltern sehr stark. Finanzielle Überlegungen spielen eine Rolle, strategische Überlegungen, welcher Art auch immer. Wer ist der oder die, die du gerne hättest in Lienz im Herbst?
Mein Herz persönlich und ich glaube auch das Herz des MCI schlägt für jene, die sich was trauen, die ihr Leben in die Hand nehmen wollen, die den übernächsten Schritt, die oft unausgesprochen irgendwie den großen Traum haben, die Welt zu erobern. Welt zu erobern meine ich nicht andere Kontinente, sondern das zu tun, was niemand von ihnen erwartet. Ihren Traum mehr zu machen, Verantwortung zu übernehmen. Es gibt so viele Menschen, die irgendwo herumsitzen und sumsen, man müsste, man sollte, man könnte. Und es gibt die Menschen, die sagen, Ich mach's. Und in Wahrheit, als junger Mensch, was habe ich denn zu verlieren? Nix. Nix mit 3x. Ja, gar nichts. Und wenn ich was nicht geschafft habe, dann ist es das Gleiche, als wenn ich es nicht versucht hätte. Dann habe ich es halt nicht geschafft. Aber ich habe immer was gelernt und komme aufgrund dessen auch dennoch auf Dinge drauf. Und jene, die sagen, ich will's packen und einfach über den Weg etwas einmal kennenzulernen und dann von dort aus den weiteren Weg zu gehen. Also die wollen wir haben. Und die nicht nur gescheiter werden wollen, also jetzt möglichst viel lernen, sondern die etwas umsetzen wollen. Ja, also
die werden aber auch getestet von euch, muss man auch sagen. Also es ist, man muss es auch schaffen.
Wir schauen uns die genau an, aber es geht uns weniger um Noten. Das ist alles rückwärts gerichtet. Das ist so, wie wenn ich im Auto sitze und in den Rückspiegel schaue und glaube, ich könnte daraus die Zukunft ableiten. Was vor einem steht, abgesehen davon natürlich, dass ich irgendwie schon klar, das oder das habe ich gemacht, Sport, Leistung, Wirtschaft, Engagement, Schülervertretung, Soziales, Ausland, egal. Ja. Aber die ihr Leben in die Hand nehmen wollen, und das schauen wir uns an, wo kommt jemand her? Aber ganz wichtig ist, wo will jemand hin? Und hat sich jemand das gut überlegt? Hat das verglichen mit anderen Dingen? Weil das Schlimme ist ja für uns nicht, wenn jemand nicht zu uns kommt. Überhaupt kein Thema. Das Schlimme ist, wenn jemand zu uns kommt und nach 2 Monaten draufkommt und sagt, eigentlich habe ich mir was anderes erwartet, dann ist dort Frust, bei uns Frust, weil wir dem eigentlich nicht das bieten konnten, und bei jenen, die keinen Studienplatz bekommen haben, möglicherweise einen Frust, den gern gehabt hätten. Darum schauen wir uns das genau an. Das ist überhaupt nichts zu befürchten, sondern es ist ein gemeinsames Nachdenken über den weiteren Weg.
Hast du deinen eigenen Traum verwirklicht?
Ich habe vieles erleben dürfen und müssen, was ich mir nicht gewünscht hätte. Also so viel an Widerstand und zum Teil Falschheit, das ist bitter. Auf der anderen Seite denke ich mir, habe ich den Traum- und Lebensberuf, also ich kann mir es gar nicht anders vorstellen, wenn ich in der Früh hereinkomme, sehe ich lachende Gesichter und sage, hey, wovon träumst du? Was ist der übernächste Schritt? Es gibt bei uns so einen Spruch, der heißt, auf Englisch klingt es irgendwie naheliegender, you can do anything you like, but do it. Auf Deutsch klingt es ein bisschen profaner, du kannst tun und lassen, was du willst. Nur lassen gibt es nicht. Ja? Und klär's ab und bring dich ein, und es darf nicht nur für dich sein, sondern es muss irgendwo uns miteinander weiterbringen. Und der Gedanke, und ich wüsste keine Einrichtung, deswegen wird es mir auch schwerfallen, wegzugehen, keine Einrichtung, die diese Kultur so weit gebracht hat und ein Vertrauen ist und ein Miteinander ist. Und also das ist wirklich fantastisch, und ich denke mir, wo könnte ich das sonst haben?
Dann danke ich sehr herzlich für das Gespräch, wünsche euch natürlich in jeder Hinsicht ein gedeihliches Fortkommen, sowohl in Innsbruck als auch in Lienz. Wir werden sicher in Kontakt bleiben, haben wir einiges vor noch, auch mit eurem künftigen Standortleiter da vor Ort. Und sag danke, dass du dir die Zeit genommen hast für Dolomitenstadt, und bis bald einmal.
Freue mich sehr. Allen nach Lienz ganz, ganz liebe, schöne Grüße in Osttirol und rundum. Und der Hans-Jörg Aufenthal ist wirklich ein guter. Wir haben eine Riesenfreude, dass er diese Standortleitung übernommen hat.
Sie hörten einen Podcast von Dolomitenstadt.at, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.